Wir machen uns auf die Reise, dem grünen Sicherheitsbegriff nachzugehen. Konzepte, Aspekte und Vorschläge von klassischer bis erweiterter Sicherheit, zu Hause wie auch international, zu erforschen und auszuleuchten. Dies ist eine Podcast-Reihe der neuen Böll-Unit zu menschlicher Sicherheit in Wien. Vor einem Jahr wurde die erste nationale Sicherheitsstrategie Deutschlands beschlossen und veröffentlicht. Sie entwickelt den Sicherheitsbegriff weiter und verbreitert ihn thematisch, wobei die Veröffentlichung auch mit dem Versprechen einherging, im mehrjährigen Durchschnitt 2% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben, zusätzlich zu den 100 Milliarden Euro Sondervermögen, die bereits 2022 zugesagt wurden. Ein klassisches Bekenntnis an das 2%-Ziel der NATO. Auch die Rolle der Bundeswehr wird in der neuen Sicherheitsstrategie besonders hervorgehoben. Das hat natürlich nicht zuletzt mit der Zeitenwende nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu tun. Aber der Slogan der Strategie, wehrhaft, resilient, nachhaltig, deutet schon an, es geht um viel mehr als klassische Verteidigungspolitik. Die nationale Sicherheitsstrategie soll Deutschland auch resilienter in Bezug auf Lieferketten, Energie- und Rohstoffpolitik machen und die Bundesrepublik auf eine nachhaltige Weise umgestalten. Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock fasste die Strategie bei der Pressekonferenz anlässlich der Veröffentlichung der Strategie so zusammen.
Das heißt erstens im Bereich Wehrhaftigkeit, dem Schutz vor Krieg und Gewalt und dem Schutz der Unverletzlichkeit unseres Lebens alles dafür auf die Bahn zu bringen. Zweitens im Bereich Resilienz, nämlich der Widerstandsfähigkeit unserer Demokratie und Marktwirtschaft gegen Zwang und Abhängigkeit von außen uns aufzustellen. Und drittens im Bereich Nachhaltigkeit, im Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere mit dem Blick auf die Klimakrise.
In dieser Podcast-Folge schauen wir auf die Aspekte der inneren Sicherheit, die Teil dieser neuen Sicherheitsstrategie sind. Denn auch die Bekämpfung von politischem und religiösem Extremismus ist im Strategiepapier zentral. Ebenso wie das Wappnen gegen Cyberattacken, der Kampf gegen die Verbreitung von Fake News und die organisierte Kriminalität. Mein Name ist Vincent Lindig. Schön, dass ihr zuhört.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.
Am 14.06.2023 wurde die nationale Sicherheitsstrategie beschlossen und vorgestellt. Ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und im europäischen Vergleich ein Nachziehen. Frankreich hat bereits 2017 eine vergleichbare Strategie veröffentlicht, Polen im Jahr 2020 und Spanien schuf bereits 2013 einen nationalen Sicherheitsrat. Bei der Entwicklung der ersten nationalen Sicherheitsstrategie Deutschlands waren auch grüne Politikerinnen und Politiker federführend beteiligt. Aber was bedeutet innere Sicherheit eigentlich heutzutage und wo verlaufen die Grenzen der inneren zur äußeren Sicherheit? Katharina Schulze, Innenpolitikerin und seit 2017 Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, ist seit mehreren Jahren etwa Mitglied im parlamentarischen Kontrollgremium, das die Tätigkeiten des Verfassungsschutzes überwacht. Sie definiert innere Sicherheit im Idealfall so.
Menschen wollen frei und sicher in der Bundesrepublik Deutschland leben. Und das beinhaltet die Sicherheit, wenn ich draußen unterwegs bin, genauso wie wenn ich im Internet unterwegs bin. Das bedeutet der Schutz vor physischer, aber auch psychischer Gewalt. Das bedeutet eine stabile Demokratie, gut funktionierende Infrastruktur. Und damit ist es eigentlich für mich der Kern von Demokratie bewahren und verteidigen.
Historisch betrachtet stand der Begriff innere Sicherheit in Deutschland lange Zeit vor allem für Polizei und Geheimdienste, die repressiv und autoritär innerhalb der Landesgrenzen nach innen wirken, um die öffentliche Ordnung zu gewährleisten. Auf die Spitze getrieben wurde dieses Verständnis während des Nationalsozialismus, dessen Herrschaft durch den Sieg der Alliierten im Zweiten Weltkrieg beendet wurde.
APO-Stoßtrupps berennen Polizeiketten. Rund 1000 Straßenkämpfer geben Feuerschutz. Mit Pflastersteinen und Farbeiern.
Nach den Erfahrungen der 60er und 70er Jahre, die durch eine starke außerparlamentarische Opposition, kurz APO, und einen Wertewandel der Gesellschaft in Deutschland verknüpft sind, änderte sich auch das Verständnis von innerer Sicherheit. Die Arbeit der Polizei wurde mehr und mehr präventiv verstanden. Eine Bürgerpolizei sollte es sein.
Der deutsche Herbst und die Bedrohung durch die RAF brachte zwar einen Rückfall hin zu einer repressiven Staatspolizei, das Modell etablierte sich aber nie wieder wie zuvor. Anfang des 21. Jahrhunderts löste das Phänomen des internationalen Terrorismus nach den Anschlägen von New York und Washington am 11. September 2001 erneut tiefgreifende Veränderungen in der Wahrnehmung von Sicherheit aus, deren Folgen nach wie vor präsent sind. Die Trennung zwischen innerer und äußerer Sicherheit wurde aufgelöst, den Sicherheitsbehörden weitreichende Befugnisse zugesprochen. Heute ist die Situation äußerst komplex. Die immer tiefer gehende Technikabhängigkeit, manifestiert zum Beispiel durch die Allgegenwärtigkeit des Internets oder den elektronischen Zahlungs- und Börsenverkehr, legt die Verletzbarkeit der westlichen Gesellschaften und die begrenzten Möglichkeiten offen, diesen Risiken national zu begegnen. Kurz gesagt, die Sicherheit einer Gesellschaft, die im globalen, digitalisierten Raum stattfindet, kann nicht mit auf nationale Grenzen beschränkten Sicherheitskonzepten gewährleistet werden. Und nur die Verbindung verschiedener Sicherheitsaspekte des Inneren kann zu mehr Sicherheit führen, wie auch Bundeskanzler Olaf Scholz zur Vorstellung der nationalen Sicherheitsstrategie im Juni 2023 sagte.
Konsequenterweise folgt die nationale Sicherheitsstrategie dem Leitbild einer integrierten Sicherheit. Es geht nicht allein um Verteidigung und Bundeswehr, sondern um die ganze Palette unserer Sicherheit über Diplomatie genauso wie Polizei, Feuerwehr und technische Hilfswerke, über die Entwicklungszusammenarbeit, über Cybersicherheit und über die Resilienz von Lieferketten.
Integrierte Sicherheit als umfassendes Konzept wurde in der nationalen Sicherheitsstrategie so ausgeführt. Integrierte Sicherheit muss nach innen wie nach außen wirken. Aufgrund der Wechselwirkungen zwischen innerer und äußerer Sicherheit können wir uns nach außen nur schützen, wenn wir auch im Inneren gefestigt und abwehrfähig sind. Deshalb sind die Stärkung der Resilienz von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft sowie der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen von zentraler Bedeutung. Eine komplexe Aufgabe und eine, die in der Vergangenheit überschaubarer war, wie Irene Mihalic glaubt.
Es ist komplizierter geworden. Das auf jeden Fall, wenn man sich die grünen Anfangsjahre mal zurückversetzt, also ich sag mal die frühen 80er, da haben wir über den Kalten Krieg geredet, da gab es sozusagen diese bipolare Welt. Das hat sich sozusagen alles in der Außenpolitik abgespielt, aber die innere Sicherheit, das war dann halt eben ja Polizei, das, was sich auf den Straßen abgespielt hat, das war alles sehr viel klarer voneinander abgegrenzt. Heute grüne Sicht verschwimmen diese Grenzen zwischen äußerer und innerer Sicherheit einfach sehr. Und da ist es eben nicht mehr so klar abgrenzbar. Haben wir jetzt im Innern eine Sicherheitsbedrohung, die auch tatsächlich aus dem Innern kommt? Ja, oder kommt sie vielleicht von außen und wir müssen aber im Innern darauf reagieren? Das ist alles nicht mehr so eindeutig. Ja, und das macht natürlich auch die Behandlung solcher Fragen ein bisschen komplizierter.
Aber was prägt eine grüne Innenpolitik im Vergleich mit den Visionen anderer Parteien? Irene Mihalic ist selbst ehemalige Polizeibeamtin und seit 2016 Sprecherin für Innenpolitik der Grünen im Bundestag und unter anderem stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inneres und Heimat. Sie beschreibt eine grüne Herangehensweise an Innenpolitik wie folgt.
Der grüne Sicherheitsbegriff zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass wir versuchen, vorauszuschauen. Welche Entwicklungen zeichnen sich auch jetzt in der Gegenwart ab? Womit müssen wir in Zukunft rechnen? Also im Prinzip, so wie wir es auch in anderen Politikfeldern machen, wenn wir über Klimaschutz reden, dann messen wir auch nicht die Temperatur und sagen, oh, heute ist aber heiß, ja, wir müssen dringend was gegen den Klimawandel machen. Ja, sondern auch da versuchen wir zum Beispiel wissenschaftliche Erkenntnisse zu nutzen, um auch Prognosen entwickeln zu können. Wohin wird die Reise eigentlich gehen, wenn wir so weitermachen wie bisher? Und genauso machen wir es ja auch in der Sicherheitspolitik. Auch da versuchen wir mit einem wissenschaftsbasierten Ansatz, zum Beispiel mit Hilfe von kriminologischer Forschung, auch mit Sicherheitsforschung zu prognostizieren, wie wird sich eigentlich die Welt und auch Deutschland auf dem Gebiet der Sicherheit entwickeln, wenn wir so weitermachen wie jetzt? Oder was muss sich ändern, damit wir in Zukunft noch in einem sicheren Land leben können? Und daran die Politik auszurichten, das ist eigentlich der grüne Ansatz. Und der ist natürlich von langen Linien geprägt.
Und auch Belit Onay, seit 2019 grüner Oberbürgermeister von Hannover, beschreibt grüne Innenpolitik als eine vorausschauende Vision.
Ein kleineres Beispiel, das wir aktuell auch in Hannover haben, ist das Thema Gewalt unter jungen Menschen, Gewalt an Schulen beispielsweise. Und auch dort hören wir gerade von konservativer Seite häufig, da braucht es jetzt die harte Hand des Staates, die jungen Menschen müssen das spüren, sozusagen Grenzen aufzeigen. Das stimmt, wenn es darum geht, dass andere junge Menschen gefährdet sind zum Beispiel oder eingeschränkt werden dadurch. Gleichzeitig stellen wir aber gerade bei jungen Menschen fest, dass das härtere Auftreten des Staates, gar mit Polizei, viel stärker junge Menschen gerade auch kriminalisiert, viel stärker auch eskaliert bei solchen Situationen. Und auch dort ist der präventive Ansatz aus meiner Sicht der richtige, weil die Gewaltproblematik, die wir haben, häufig nicht aus sich heraus entsteht, sondern mit sozioökonomischen Faktoren zu tun hat, gerade jetzt in der aktuellen Phase auch mit den Nachwirkungen der Corona-Pandemie, also soziale Verwerfungen, die da häufig eine Rolle spielen, Vereinsamung, Zukunftsängste junger Menschen. Und ich glaube, das sind Punkte, die eben keine Polizei beheben kann, sondern wo der Staat in anderer Form mit guter Bildungsgerechtigkeit, Bildungschancengerechtigkeit agieren muss. Und das ist auch Teil von guter Sicherheitspolitik.
Aber diese Politik der langen Linien hat einen Nachteil. Sie lässt sich nicht so leicht inszenieren und politisch ausschlachten wie klassische Law-and-Order-Strategien, wie Onay ergänzt.
Aber der präventive Ansatz ist leider ein langatmiger. Er braucht etwas mehr Durchhaltevermögen. Er ist aber effektiver, effizienter. Aber er hat halt nicht die große Bühne und die große Show. Und ich glaube, das ist tatsächlich die Schwäche in der Außendarstellung, in der Kommunikation, sodass das dadurch deutlich stärker angreifbar wird.
Allerdings muss man eben auch sagen, sicherheitspolitische Themen von innerer Sicherheit bis Verteidigung sind keine traditionellen Themen der Grünen. Die Kompetenzzuschreibung aus der Bevölkerung zu diesen Themen ist eher gering. Aber warum ist das eigentlich so? Katharina Schulze aus München.
Ja, mit diesen Werten schlagen wir uns als Grüne schon lang rum. Aus meiner Sicht ist es nicht ganz so gerechtfertigt, wenn man unsere Programmatik anguckt, weil wir in allen 16 Bundesländern und auch in der Bundestagsfraktion sehr versierte Innenpolitikerinnen und Innenpolitiker haben, die mit einem sehr rationalen Blick in diese Sache hineingehen und da auch eine sehr gute grüne Zusammenarbeit über die Länder hinweg erfolgt. Ich glaube, eine Erklärung ist ein bisschen, dass Bündnis 90 Die Grünen aufgrund von anderen Themen gegründet wurde. Also wenn man alleine mit grünen Neumitgliedern spricht, die erzählen einem dann, ich bin zu den Grünen gekommen, weil mir der Ausbau der erneuerbaren Energien wichtig ist oder die Frauenrechte oder die Menschenrechte. Oder sie sagen, die Demokratie ist mir wichtig. Und da hat man dann, finde ich, immer schon gleich den ersten Anknüpfungspunkt zur Sicherheits- und zur Innenpolitik. Weil um die Demokratie zu schützen und zu bewahren, müssen wir in die Institutionen investieren.
Die Grünen setzen schon seit einem Positionspapier von 2016 auf eine starke Polizei. Das Verhältnis der Partei zu dieser Institution der inneren Sicherheit hat sich im Laufe der Jahrzehnte offensichtlich gewandelt. Noch Anfang der 2000er bekannte sich der damalige grüne Außenminister Joschka Fischer in seiner Zeit als Hausbesetzer und Sponti Steine auf Polizisten geworfen und ordentlich zugelangt zu haben.
Was ich getan habe, das will ich Ihnen hier auch klipp und klar sagen. Ich war militant. Ich habe mit Steinen geworfen. Ich war in Prügeleien mit Polizeibeamten verwickelt. Ich wurde geprügelt, aber ich habe auch Polizeibeamte geschlagen. Das habe ich nicht zum ersten Mal hier gesagt und dazu stehe ich. Ich stehe zu meiner Verantwortung. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich dieses jetzt rechtfertigen tue.
Solche Positionen haben sich in Bezug auf die Grünen scheinbar ins kollektive Gedächtnis der deutschen Wählerschaft eingebrannt. Dabei klingen heutige grüne Politikerinnen schon lange anders, wie etwa Irene Mihalic.
Wir sind ja nicht mehr 1980. Ja, sondern wir sind im Jahr 2024. Die Herausforderungen sind gänzlich andere. Wir haben es mit einer gesellschaftlichen Entwicklung zu tun, die ja auch jetzt schon Jahrzehnte durchlaufen hat. Und wir haben es aber auch mit Sicherheitsbehörden zu tun, die sich fundamental verändert haben in der Zeit. Also die Polizei von 1980, die vielleicht noch auf Studierende auf den Straßen irgendwie eingeprügelt hat oder noch früher, ja, sozusagen, wenn man an die 68er oder so denkt, die ja auch sozusagen aus dem Gründungsmythos der Grünen oder dem noch irgendwie so zuzurechnen sind, das hat man heute nicht mehr. Wir haben heute eine wirklich nach rechtsstaatlichen Grundsätzen arbeitende Polizei. Also die ja auch viele Veränderungen durchlaufen hat und auch organisatorisch, aber auch in ihrer gesamten Herangehensweise.
Viel Lob für den Wandel der Polizei von einer grünen Politikerin. Mihalic' Haltung zum Thema Polizei ist allerdings nicht naiv. Ihr sind auch die strukturellen Missstände bewusst.
Wir diskutieren natürlich auch über Probleme innerhalb der Sicherheitsbehörden, selbstverständlich. Wir haben Probleme mit Rechtsextremismus zum Beispiel. Wir haben diese Chatgruppen, die da immer wieder auftauchen. Wir haben aber auch Leute in den Spezialeinheiten, die sich neonazistischen Gruppen anschließen und Waffen horten. Also all diese Fälle gibt es, ja, und die dürfen nicht wegdiskutiert werden. Oder wir haben zum Beispiel auch, wenn man an den NSU-Terror denkt, ja, auch Ermittlungsbehörden, die einfach komplett in die falsche Richtung gelaufen sind. Und all das muss beachtet werden und muss bearbeitet werden. und das muss auch abgestellt werden, ja, diese Probleme, die es da gibt. Aber es darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die gesamte Organisationsstruktur unserer Sicherheitsbehörden einfach in den letzten 40 Jahren grundlegend verändert hat. Und deswegen ist es auch nur richtig, dass sich auch grüne Politik daran ausrichtet und nicht mehr im Jahr 1980 stehen bleibt.
Auch Katharina Schulze glaubt, dass vor allem eins hilft.
Indem man diese Themen nicht totschweigt, sondern indem man genau diese Herausforderungen und Probleme klar benennt und indem man auch Lösungen aufzeigt, wie man dem entgegentreten kann. Ich habe da eine ganz klare Haltung, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei unverzichtbar ist in einer funktionierenden Rechtsstaat. Und da ist es ja so, dass die allermeisten Polizistinnen und Polizisten mit beiden Beinen fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Aber ja, es gibt auch Polizistinnen und Polizisten, die das nicht tun.
Und Irene Mihalic weiß, wie die Probleme bei der Polizei in Realität besser beobachtet und bekämpft werden können.
Also wir haben nicht nur konkrete Vorstellungen, wir haben im Bund auch schon was umgesetzt. Nämlich wir haben einen unabhängigen Polizeibeauftragten beim Deutschen Bundestag eingeführt. Und das ist so ein Instrument, das sehr eindrücklich dokumentiert, wie ich das eben meinte, dass wir uns halt eben auch um die Einsatzkräfte kümmern müssen, weil der Polizeibeauftragte nämlich genau diese Aufgabe hat. Ja, sich um die Einsatzkräfte zu kümmern, zu sehen, wo gibt es eigentlich Probleme und versuchen, sie halt eben abzustellen. Aber er ist halt eben auch ansprechbar für die Bürgerinnen und Bürger. Weil Hinweise darauf, ob innerhalb der Organisationsstruktur Polizei irgendetwas schiefläuft, also diese Hinweise können ja von vielen Seiten kommen. Ja, das können Kolleginnen und Kollegen sein, die sich eben nicht an den Vorgesetzten wenden wollen, weil sie eben befürchten, dann Nachteile zu haben. Das können aber auch Bürgerinnen und Bürger sein, die zum Beispiel feststellen, dass sie, ja, zum Beispiel aufgrund ihrer Hautfarbe oder so sehr häufig kontrolliert wird. Die können sich an den Polizeibeauftragten wenden. Und der Polizeibeauftragte schaut dann unabhängig von einem laufenden Strafverfahren oder Disziplinarverfahren und darüber hinaus, ob für das Problem, was da im Einzelfall vorgetragen wird, ob es dafür eine strukturelle Ursache gibt.
Mit dem ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Uli Grötsch hat Deutschland seit dem Frühjahr 2024 einen bundesweiten Polizeibeauftragten. Ein gefeierter innenpolitischer Meilenstein der Ampelkoalition. Der Polizeibeauftragte soll strukturelle Mängel und Fehlentwicklungen innerhalb der Behörde und einzelner Dienststellen in den Fokus nehmen. Auf der Webseite des Bundestags heißt es dazu: Jede und jeder Beschäftigte der Polizeien des Bundes hat die Möglichkeit, sich direkt und ohne Einhaltung des Dienstweges an den Polizeibeauftragten zu wenden. Ein wichtiger Aspekt bei bekannten polizeiinternen Phänomenen wie Chorgeist und Kritikern, die als Nestbeschmutzer angesehen werden. Die Realisierung einer solchen Stelle kann tatsächlich als Erfüllung einer alten grünen Forderung bezeichnet werden. Schon 2016 forderte die Fraktion einen solchen bundesweiten Polizeibeauftragten. Letztlich sollen solche Stellen zu einer transparenten und effizienten Polizeiarbeit beitragen. Und in Bezug auf die deutsche Polizei war die Einrichtung dieser Stelle auch nötig, wie etwa die Ergebnisse der Sicherheitsstudie zeigen, die Ende 2022 von Innenministerin Nancy Faeser vorgestellt wurden.
Wir brauchen mehr Diversität in der Polizei. Sie sollte ein Spiegel unserer gesellschaftlichen Vielfalt auch sein. Und wir brauchen noch stärkere Schwerpunkte in der Polizeiausbildung, um etwa rassistischen Vorurteilen vorzubeugen. Die Studie liefert auch hier wichtige Erkenntnisse. Unter Menschen mit Migrationsgeschichte besteht eine erheblich stärkere Furcht, Opfer von Vorurteilskriminalität zu werden, als in der übrigen Bevölkerung. 44% der Befragten mit Migrationsgeschichte kritisierten, dass der Polizei Mitgefühl fehle. Dagegen die 22% ohne Migrationsgeschichte.
Mekonnen Meskina, Referent für Migration und Diversität bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin, plädiert daher für eine diversere Polizei. Aber gibt auch zu denken, dass allein kulturelle Diversifizierung nicht alle Probleme löst.
Ich glaube schon, dass die Polizei in vielen Bundesländern in Bezug auf Vielfalt und Pluralität auch viel gemacht hat. Das darf man nicht unterschätzen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass die Strukturen grundsätzlich transparenter und demokratischer werden. Also vielfältig zu werden, ist das eine. Aber das macht ja eine Struktur nicht demokratischer per se. Also so Leute reinzuholen, die unterschiedliche Hintergrund haben, die Migrationshintergrund haben oder auch Vielfaltdimensionen haben, das ist richtig und das ist gut. Aber das macht die Struktur an sich nicht transparent und demokratisch oder antirassistisch. Daran müssen alle Institutionen sich messen lassen, dass sie antirassistische Strukturen aufbauen, dass sie antifeministische Strukturen in sich selbst sehen und auch bekämpfen.
Laut nationaler Sicherheitsstrategie sollen auch mehr deutsche Polizistinnen und Polizisten in internationalen Einsätzen aktiv werden. Irene Mihalic ist davon überzeugt, dass das der Institution als Ganzes helfen wird.
Das halte ich für wahnsinnig wichtig, weil die Polizistinnen und Polizisten werden ja häufig in sogenannten Peacekeeping-Einsätzen auch eingesetzt, wo es eben darum geht, nach einem Militäreinsatz zum Beispiel wieder stabile staatliche Strukturen zu entwickeln. Und dazu gehört natürlich auch eine Sicherheitsinfrastruktur. Die Polizistinnen und Polizisten sind halt eben dann in internationalen Missionen vor Ort tätig, um den Sicherheitskräften vor Ort eben genau beim Aufbau einer solchen Struktur zu helfen, sie auszubilden, sie darin zu schulen, rechtsstaatlich zu agieren und halt von dem Gewaltmonopol, was sie ja dann auch in ihren jeweiligen Staaten haben, verantwortungsbewusst Gebrauch zu machen und beim Organisationsaufbau zu helfen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig, dass sich da Deutschland stärker engagiert, auch weil ich davon überzeugt bin, dass wir hier mit unserer polizeilichen Aufstellung eine sehr vorbildliche Struktur haben, die all diese Anforderungen auch in allen Facetten jeden Tag lebt. Ja, und wenn wir, ich sag mal, dieses Erfolgsmodell in andere Länder exportieren können, dann ist das auf jeden Fall etwas, was am Ende auch unsere eigene Sicherheit schützt.
Gesamtgesellschaftlich stehen Themenbereiche der inneren Sicherheit immer mehr im Fokus der öffentlichen Diskussion. Die Angst vor der Bedrohung der Demokratie scheint derzeit aktueller denn je, auch weil sich Angriffe auf PolitikerInnen und WahlhelferInnen häufen. Ende März 2023 wurde der Hannoveraner Grünen-Politiker Bela Mokris an einem Wahlstand seiner Partei erst beleidigt, dann verletzt. Der Angriff in Dresden auf Matthias Ecke, Europaabgeordneter der SPD, löste im Mai 2024 eine bundesweite Debatte über den Umgang mit politisch motivierter Gewalt gegen PolitikerInnen und WahlkampfhelferInnen aus. Die jüngsten Spionagevorwürfe rund um den Europaspitzenkandidaten der AfD, Maximilian Krah, und Ermittlungen gegen seinen Parteikollegen Peter Bistron wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche zeigen, wie angreifbar eine Demokratie von innen sein kann. Etwa von Abgeordneten einer Partei, die laut Verfassungsschutz bundesweit als rechtsextremer Verdachtsfall und in 3 Bundesländern als gesichert rechtsextrem gilt. Auch Belit Onay, Oberbürgermeister von Hannover, sieht die demokratischen Grundwerte derzeit bedroht und glaubt, dass wir uns in einem historischen Moment befinden, in dem es einer weitblickenden innenpolitischen Vision bedarf.
Also ich befürchte, es wird weiter turbulent bleiben, weil wir doch viele Faktoren haben, die auch Sicherheit gefährden. Also wir merken, dass, wenn man sich diese gesellschaftspolitischen Fragestellungen anschaut, dass die Stimmung so ist, wie sie ist. Hat natürlich auch mit Desinformation zu tun, mit Emotionalisierung von Debatten, die teilweise auch aus der politischen Mitte bedient, mit aufgegriffen werden, aber vor allem von der extremen Rechten kommen, teilweise auch europaweit vernetzt, international vernetzt. Über die sozialen Netzwerke ist das noch viel, viel einfacher. Und die Unterstützung auch durch Staaten wie insbesondere Russland ist ja immens auch an der Stelle. Und das hat natürlich dann wieder auch Auswirkungen auf Debattenkultur, Diskurse, aber auch Themen, die gesetzt werden. Und die spielen natürlich direkt eine Rolle, auch in der Frage, wie die Gesellschaft sich positioniert und wie polarisiert sie auch in Fragestellungen angeht. Und das sind natürlich Themen, die auch zur Sicherheitspolitik gehören, die jetzt aber klassischerweise da nicht mitgedacht werden. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Ich glaube, wir müssen Sicherheitspolitik ganzheitlich, gesamtgesellschaftlich denken. Nur über den Polizeiapparat, nur über Sicherheitsbehörden oder Geheimdienste sozusagen zu denken, ist da absolut zu kurz gedacht.
Und auch Cyberattacken, digitale Spionage und die gezielte Verbreitung von Fake News zur Destabilisierung der Gesellschaft sind Aspekte der inneren Sicherheit, die vermehrt in den Vordergrund drängen. In der nationalen Sicherheitsstrategie findet dieses Feld ebenfalls Beachtung. Die Stärkung der Spionage- und Sabotageabwehr, die Weiterentwicklung der Cybersicherheitsstrategie und der Ausbau der ressortübergreifenden hochsicheren Kommunikations- und Informationssysteme für die Bundesverwaltung sind ebenso Teil der Strategie wie die Schaffung einer Bundeskompetenz zur Gefahrenabwehr bei schwerwiegenden Cyberangriffen. Irene Mihalic glaubt, dass die nationale Sicherheitsstrategie mit Blick auf die absolut vielfältigen Herausforderungen im Bereich der inneren Sicherheit genau zur richtigen Zeit gekommen ist und dass sie sich in gewissem Maße zu einer eigenen Institution der inneren Sicherheit entwickeln könnte.
die nationale Sicherheitsstrategie, so wie sie jetzt aufgelegt ist, muss ja mit Leben gefüllt werden. Also es sind verschiedene Maßnahmen beschrieben in allen Bereichen und die müssen natürlich jetzt sozusagen durch einzelne Handlungen, durch Gesetze, durch Maßnahmen, durch verschiedene Aktivitäten eben unterfüttert werden. Und ich sehe, dass das geschieht in den verschiedenen Bereichen. Und deswegen glaube ich, wenn das alles umgesetzt wird, was da drin steht, dann wird die nationale Sicherheitsstrategie einen erheblichen Beitrag dafür leisten, dass Deutschland auch ein sicheres Land bleibt. Deswegen finde ich gut, dass wir diese Strategie haben. Wir sollten aber auch darauf achten, dass sie sich weiterentwickeln kann. Also auch das ist ja etwas, was gewissen Dynamiken unterworfen ist. Sie muss sozusagen die nötige Flexibilität bewahren, ja, um halt eben auch auf unterschiedliche Sicherheitsanforderungen auch in der Zukunft reagieren zu können. Das heißt, auch die Sicherheitsstrategie wird stetigen Anpassungen unterworfen sein und das ist auch gut.
Abschließend lässt sich sagen, eine steigende Anzahl von potenziellen Gefahren und Unsicherheiten drängen in die öffentliche Wahrnehmung. Seien es der internationale Terrorismus, organisierte Kriminalität, weltweite Flüchtlingsbewegungen oder die Sicherheit des Internets. Die mehr und mehr als unlösbar wahrgenommene Sicherheitssituation in ihrer Gesamtheit stellt das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates und der Demokratie in Frage und fördert populistische Vereinfachungen und Alternativen. Kurz gesagt, einfache Antworten auf komplizierte Zusammenhänge. Ein gutes Beispiel dafür ist die AfD. Die Migration als zentrale Ursache von Gewalt und Drogenkriminalität sowie Terror bezeichnet. Und die Rechnung scheint aufzugehen. Bei den anstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg hat die AfD trotz jüngster Skandale um Spionage, Bestechung und rechtsextreme Aussagen ihres Europakandidaten Chancen, stärkste Partei zu werden. Für Mekonnen Meskener von der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin eine bewährte Strategie der Rechten, um gezielt Unsicherheit zu verstärken.
Es ist eine politische Agenda, die dahinter steckt, immer zu verunsichern. Dort, wo Menschen das Gefühl haben, sie bekommen ihren Alltag oder auch ihre ökonomischen Verhältnisse nicht in den Griff. Da ist Pandemie gewesen, da ist Krieg direkt vor der Haustür, aber auch globale Globalisierungstendenzen und so weiter. All das verunsichert viele Menschen. Nicht nur diejenigen, die nichts haben, sondern auch diejenigen, die auch was haben, die auch was zu verlieren haben. Also dadurch entsteht einfach ein Unsicherheitsgefühl. Genau das wird instrumentalisiert. Dann sucht man sich immer irgendwelche Sündenböcke in der Gesellschaft, die am schwächsten sind.
Und Meskener ist auch überzeugt, solchen demokratischen Herausforderungen kann nur begegnet werden, wenn innere Sicherheit als ein gesamtgesellschaftliches Projekt gedacht wird. Eines, an dem die Sicherheitsinstitutionen genauso beteiligt sind wie die Bürger und Bürgerinnen des Landes.
Wir brauchen professionelle Sicherheitsorgane, die genau das erkennen, wo es eine klare Bedrohung für die Gesellschaft ist, eine klare Bedrohung für die Demokratie ist. Da brauchen wir professionelle Sicherheitsorgane, die da eingreifen, erkennen, wo ist Gefahr, damit sie letztendlich einfach auch ihren Job gut machen können. Mehr erwarten wir ehrlich gesagt nicht. Wir brauchen einfach Sicherheitsorgane, die ihren Job beherrschen, die es gut machen und die alle Menschen in diesem Land letztendlich einfach auch das gute Gefühl geben, sie sind in sicheren Händen.
Das war's für diese Folge Böll Spezial zum Thema innere Sicherheit. Hört gerne in die anderen Folgen der Serie zum grünen Sicherheitsbegriff rein. In Folge 1 geht es um das Konzept menschlicher Sicherheit, in Folge 2 um die Frage, ob damit eine progressive Außen- und Sicherheitspolitik geprägt werden kann. Und in Folge 4 geht es um die Idee einer europäischen Nachrichtendienstagentur. Für Feedback und Kritik schreibt uns gerne eine Mail an podcast@böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Vincent Lindig. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.